Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerds Podcast. Hier sprechen wir über Methoden, Trends und Strategien, wie ihr euer Business über Social Marketing verbessern könnt. Von Facebook bis LinkedIn, von E-Com über Lead-Generierung bis Brandbuilding, von B2C bis B2B. Heute für euch am Mikro Maren Kaspers und Alexander Böker.
So, willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Nerds Podcast. Natürlich wieder in der B2B Edition und in einer Nerd-Only-Besetzung. Wir sind heute hier zu dritt. Wer ist dabei? Hallo Maren.
Hallo Alexander.
Und nach leider längerer Zeit wieder, also leider ist es länger her, Dominik ist wieder dabei. Hallo Dominik.
Hallo Alexander. Hi Maren.
Sehr schön. So, zu dritt sprechen wir heute über einiges. Die letzte Episode zum Thema LinkedIn Advertising ist schon ein bisschen her und es hat sich einiges getan auf der Plattform. Wir haben zwischenzeitlich über den Business Manager gesprochen, das machen wir heute nicht, aber über einige andere Features, über die wir uns richtig freuen. Und da gucken wir auch ein bisschen nach vorne, denn natürlich schauen wir uns in sehr, sehr vielen Kunden um. Das hat auch für uns den Vorteil, dass wir zum Teil eben relativ frühzeitig sehen, was passiert eigentlich in den Beta-Phasen und werden die hohen Erwartungen, die wir an manche Features gesetzt haben, erfüllt oder eben nicht. So, ein Feature, mit dem wir heute starten, darüber berichte ich erst, nachdem Maren etwas gesagt hat.
Was der Zuhörer an der Stelle jetzt gerade nicht mitbekommt, ist, dass wir uns natürlich während der Aufnahme, auch wenn wir in verschiedenen Städten sitzen, sehen können. Das heißt, wenn ich den Mund aufmache und große Augen mache, weil ich noch etwas sagen möchte, kann der Alexander das immer sehr gut sehen. Was ich zum Start fragen möchte, Alexander, weil du es gerade gesagt hast, Beta-Phase, was ist das eigentlich? Also für die Nutzer unter euch und Hörer unter euch, die vielleicht gerade am Start stehen mit ihren ersten LinkedIn-Kampagnen und noch nicht so viel Erfahrung gesammelt haben, erklär doch mal, was hat es damit auf sich und warum können wir darüber sprechen?
Guter Punkt. So, in der Produkt, letztlich ist LinkedIn ein digitales Produkt wie alle anderen auch. Und das heißt, das aus verschiedenen Bestandteilen besteht und das Produkt wird fortentwickelt. Das heißt, es werden Thesen gebildet, irgendwie, holla, das wäre eine Funktion, die hätten wir wirklich gern, die wird tausenden Leuten weiterhelfen und die bauen wir jetzt. So, und da wir eine Plattform haben, in der hunderte Millionen Menschen unterwegs sind, erfordert das natürlich schon einiges an Testing, wenn die Entwicklung stattfindet. Und dann wird es in Phasen ausgerollt. Das heißt, letztlich wie ein Praxistest in einem kleineren Teil der Nutzerschaft. Das heißt, es gibt Alpha-Tests, die sind halt in einem sehr kleinen Kreis. Das heißt, das Produkt ist ziemlich weit fertig, aber der Test wird gemacht, weil man weiß als Entwickler, wir haben doch Dinge übersehen. Es wird nicht so genutzt, es wird nicht so angenommen, es funktioniert nicht in der Form, wie wir uns das vorgestellt haben. Und in der Beta-Phase, das ist sozusagen die letzte, die vor dem großen Rollout erfolgt, wird eine Funktionalität einer eingeschränkten, aber schon größeren Nutzerschaft zur Verfügung gestellt. Und die Produktentwicklung guckt halt drauf, wird es angenommen? Das heißt, wollen die Leute es? Wird es so genutzt, wie wir uns das vorstellen? Sind die Ergebnisse in der Form? Oder gibt es reihenweise Beschwerden? Haben wir was übersehen? Gibt es noch Fehlfunktionen und so weiter? Das heißt, in der Beta-Phase, die funktioniert normalerweise auf Einladung. Also man wird dazu eingeladen, dass man daran teilnimmt, dass man eine Funktionalität früher nutzen kann, als sie der Allgemeinheit zur Verfügung steht. Das ist es, glaube ich, so im Groben, oder?
Genau, ja, das war mir nochmal wichtig, dass wir einmal nochmal drauf eingehen, ja, auf dieses Wort, dieses ganze Thema Beta-Phasen ist halt für uns immer ganz praktisch, weil wir können auf diese Art und Weise Dinge testen, bevor sie auf alle ausgerollt werden. Für unsere Kunden ist das ganz praktisch, weil wir sehr eng mit LinkedIn zusammenarbeiten. Ganz liebe Grüße an der Stelle an Frido und Manuel. Und natürlich Kunden immer mal wieder in so eine Beta-Phase reinbringen können, einfach durch den guten Kontakt. Und deswegen können wir auch drüber berichten, weil wir es exekutieren können. Das ist, ja, finde ich auch nochmal ein ganz, ganz spannender Punkt zum Anfang. Genau, aber starten wir doch mit einer Beta-Phase, die gerade läuft.
Und zwar sprechen wir, also über das Feature, ich freue mich so drauf, weil es steht ewig auf dieser Roadmap von LinkedIn. Und dann und wir haben ab dem ersten Moment, als es aufgetaucht ist, gesagt, boah, krass, das kann ein Game Changer sein in dem ganzen Spiel. Das kann ein Riesenschritt nach vorne sein für viele. Und dann haben wir sehr lange gewartet. Und jetzt endlich das Thema Document Ads sind in der Beta-Phase verfügbar. Documents kennt man aus dem organischen Bereich, aber eben mit dem kleinen, aber entscheidenden Nachteil, dass es eben einfach nur eine organische Distribution ist und damit nicht gut steuerbar, wie wir es eigentlich gerne hätten.
Ist das der Moment, wo ich übernehme und was sage?
Genau.
Hey, okay, ich hab's begriffen. Also ich möchte einfach ein bisschen einen Überblick geben über die Document Ads und die Features, die damit kommen. Aktuell haben wir das schon getestet in einigen Konten und ich erkläre einfach mal, was das eigentlich ist. Viele User kennen das bestimmt schon aus dem Feed, wie das aussehen könnte, weil im Grunde genommen Document Ads, sage ich mal, kopieren den Stil aus dem organischen Feed, wenn jemand ein PDF hochlädt. So, dieses Feature hat der LinkedIn eingeführt, dass man im Grunde genommen als organischer User ein PDF einfach teilen kann. Das sieht dann so ein bisschen aus wie so eine Karussellanzeige. Man kann dieses PDF und die einzelnen Seiten halt durchscrollen und durchklicken. Und das ist einfach total genial, weil da kann man wirklich mehr als 100 Seiten, glaube ich, sogar an PDF hochladen. Und das heißt, richtige Langformate sind dort teilbar über einen Unternehmensaccount, über einen privaten Account und jetzt halt auch, weil das sich ganz viele Advertiser gewünscht haben, auch über den Ads Manager. Und das hat halt einige Vorteile und gleichzeitig merkt man halt, wir sind in der Beta. Vieles hat sich schon in der Beta auch verändert. Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Aber es sieht erstmal mega gut aus. Das umgeht nämlich halt dieses Problem, was ja viele Advertiser auf der Plattform haben. Wenn wir eine Anzeige schalten, brauchen wir halt Anzeigenbilder oder Anzeigenvideos. Wir brauchen dieses Creative am Ende, was wir halt platzieren, um den User ja irgendwie zu sagen, hier, klick jetzt mal, damit du dich informierst auf unserer Webseite oder klick jetzt mal, damit du dir da was runterlädst. Und wir müssen den immer quasi davon überzeugen und, sag ich mal, bezirzen eigentlich, dass er die Action ausführt, die wir uns da irgendwie vorgestellt haben. Und das wird ja so ein bisschen umgangen, weil wir ja direkt das, was wir an Content anbieten möchten, direkt präsentieren. Und das ist halt so ein bisschen mal was ganz anderes und sticht auch komplett raus aus dem Feed, wenn wir sowas sehen. Das sind so das ist ja erstmal der grobe Überblick über was ist das eigentlich.
Genau. Ich finde ein super spannendes Format und bin so excited, dass ich direkt wieder den Alexander unterbreche und ins Wort falle. der Dominik hat einen ganz wichtigen Punkt gesagt, den ich total relevant finde, nämlich Document Ads ist auf LinkedIn das erste Ad-Format, was dazu führt, dass wir uns keine Gedanken mehr über das Creative machen müssen, weil am Ende hier das Content-Piece, um das es geht, das Creative ist. Das finde ich eine sehr spannende Entwicklung und legt noch einmal mehr den Fokus darauf, dass wir guten Content entwickeln müssen, damit die Kampagnen funktionieren. Denn über die Document-Ads legen wir ja quasi in die Auslage, was wir haben, also noch viel stärker. Also wir zeigen ja direkt, um was es geht, also das Content-Piece, um das es geht. Und wenn das im ersten Step schon nicht ausführlich genug ist oder on point genug ist und nicht anspricht, dann wird es auch nicht überzeugen. Das heißt, das ganze Thema Content-Writing und ansprechende Darstellung wird mit Formaten wie diesem immer wichtiger. Und ich finde das super. Ich finde das super, weil es hoffentlich dazu führt, dass wir vielleicht ein bisschen mehr Brainpower in den Content stecken, den wir gestalten. Crazy ist gerade.
Ich möchte da nochmal hinzufügen, weil das hat eine auch zentrale Änderung für, glaube ich, ganz viele B2B-Advertiser irgendwie zur Folge. Weil da ist es ja oftmals einfach praktisch so, dass die in Personalunion einfach Marketingmanager sind, die auch gerne mal LinkedIn-Kampagnen schalten möchten und oftmals schon über ein riesengroßes Portfolio und eine riesengroße Marketing-Bibliothek an Inhalten schon zur Verfügung stehen haben. Das heißt, oftmals ist gar nicht das Problem, irgendwie Content zur Verfügung zu haben, sondern oftmals ist das Problem, das Know-how, wie kriege ich denn diese White Paper, die E-Books, die ich jetzt schon habe und geschaffen habe, wie kriege ich die auf die Straße in eine Kampagne, die auch konvertiert. Und das umgehen wir ja jetzt, umgeht LinkedIn, indem man sagt, okay, darüber braucht ihr euch gar keine Gedanken machen. Mhm. Ladet einfach eure E-Books da hoch und dann kann man das halt strategisch durchtesten, was da funktioniert. Und das spart natürlich auch enorm viel Zeit für die einzelnen Marketer.
Was halt offensichtlich wird, zum einen auch, das muss man sagen, ich hoffe eigentlich, dass es zu einer qualitativen Verbesserung führt, weil so die klassische Strategie, da ist so eine Anzeige und dann kommt so ein creepy White Paper, das eigentlich keinen sonderlichen Wert hat oder zu dünn ist und so weiter, das ist ja auch immer so ein Hemmnis für Leute, irgendwie, was kriege ich eigentlich wirklich? Mhm. Man kann sich das auch ganz analog vorstellen, ne? Wenn du in eine Buchhandlung gehst und jetzt zwei Situationen, das eine, du gehst rein, da steht jemand vor dir und sagt, ich habe ein spannendes Buch über das Thema, das wollen Sie es haben? Oder du gehst ans Regal, nimmst das Buch raus, siehst das Cover, siehst, wie dick es ist, kannst den Klappentext schon mal lesen und entscheidest dich dann. Und dann können wir mal überlegen, was ist wahrscheinlich erfolgversprechender im Verkauf. Kann man ganz analog sich so vorstellen. Und das Hemmnis, das man sonst hat bei den Lead-Gen-Kampagnen, auch wegen häufigen Missbrauchs, muss man sagen, durch Schrott-Content, das ist einfach aufgehoben, weil du ein viel besseres Verständnis von dem bekommst, was dich erwartet, ob es das wert ist.
Genau.
Ist dieser Tauschhandel meine E-Mail-Adresse oder meine Kontaktdaten gegen dieses Content-Piece, ist das ein guter Deal für mich oder nicht? Das weiß ich halt vorher. Und das ist schon geil.
Genau. Es gibt auch, ich habe vor kurzem den Einwand gehört, in einem unserer LinkedIn-Workshops von einem Teilnehmer, der sagte, aber ist das nicht ein Nachteil? Weil wenn ich jetzt quasi ein White Paper habe oder ein E-Book und ich lade das da hoch und stelle das quasi dort schon als PDF zur Verfügung, dann braucht der Nutzer mir ja seine Kontaktdaten nicht mehr geben, weil er hat das ja schon frei zur Verfügung, es ist ja nicht mehr gated, es ist kein Formular, er kann sich ja dann dort angucken und dann, also verschenke ich ja quasi meinen Content und bekomme dafür nichts zurück. Aber das ist ja nicht so, Dominik, ne?
Ja, genau. Also ich gehe mal für alle, die das tatsächlich auch mal umsetzen vielleicht möchten, wenn es dann global ausgerollt wird, gehe ich mal ein bisschen rein in das Technische, was uns da eigentlich jetzt zur Verfügung steht. Und zwar, das ist ganz interessant, weil es eine Beta ist, ist es noch gar nicht so richtig klar, wie dieses Ad-Format vielleicht am Ende richtig aussieht. Aktuell gibt es die Document-Ads verfügbar in zwei verschiedenen Kampagnenzielen. Und das erste Kampagnenziel ist Brand-Awareness. Und das haben die eigentlich relativ schnell umgesetzt bei LinkedIn, weil da haben sie einfach das, was im organischen Feed normalerweise passiert, einfach kopiert. Das heißt, das sieht ganz genauso aus, wie wenn jemand ein PDF hochlädt, einfach wird dieses PDF geteilt, dann kann man noch irgendwie ein bisschen Copy dazu schreiben und das war's dann. Das ist unsere Anzeige und die kann ganz normal ausgespielt werden im Desktop-Feed, im mobilen Feed. Jetzt ist es aber natürlich so, dass dann, wie der Herr aus dem Workshop oder auch wir auf, sage ich mal, in unseren operativen Gesprächen mit den Kunden dann direkt gesagt haben, ja, nee, wir wollen das ja als gated irgendwie als Opportunity haben, um diesen Gated Content zu präsentieren. Und wir möchten Lead-Gen darüber machen, wir möchten Leads generieren. Und da hat LinkedIn dann ein bisschen gebraucht und hat dann nach ein paar Monaten dann auch quasi es verfügbar gemacht für das Kampagnenziel Lead Generation. Da allerdings ist es jetzt wirklich, also es ist zwar eine Beta, aber es sieht eigentlich noch relativ alpha-mäßig aus. Wir können es aber schon nutzen und haben das schon viel durchgetestet. Das heißt, dieses Anzeigenformat sieht tatsächlich anders aus und es ist auch anders, wie wir die Anzeige tatsächlich erstellen. Bei den Documents ohne Lead Generation sieht es halt wie ein organischer Post aus. Mit Lead Generation müssen wir A, natürlich ein Formular erstellen und es anhängen. Dann gibt es die Besonderheit, es wird nur an iOS-User aktuell ausgespielt. Es ist halt eine Beta, die möchten aktuell noch Daten sammeln. Wir können damit nicht alle User erreichen und schon erst recht keine Desktop-User, was natürlich auch nicht ganz optimal ist, sage ich mal. Und das wird noch geändert werden, höchstwahrscheinlich, aber aktuell nur für iOS-User. Dann, wenn wir die Anzeige uns angucken wollen und weil es ja nur iOS-User sind, hat sich LinkedIn überlegt, okay, wie können wir diesen Preview gestalten? Und da öffnet sich einfach jetzt ein QR-Code und den muss jetzt jeder quasi mit seinem Handy einscannen und kann sich das dann auf dem Handy aufmachen. Sage ich mal, ist jetzt noch nicht so optimal der Weg, wie das gestaltet ist, aber so sieht's halt aktuell aus. Und wir können nicht mal die Anzeigen duplizieren. Das heißt, echt jede Anzeige, wenn wir da mehrere PDFs testen wollen, müssen wir halt händisch anlegen. Duplizieren ist da nicht, das ist auch noch nicht ganz so effizient, wenn wir so eine Kampagne machen, aber wir sind halt die Ersten, die überhaupt dieses Feature nutzen Und haben dann natürlich ein ganz geringes Inventar an anderen Document Ads im Lead Generation, gegen die wir antreten. Das heißt, das fällt schon echt auf im Feed, wenn wir ausgespielt werden für den User, weil das halt was ganz anderes ist. Ja, und natürlich da der Hinweis, also ich habe halt so jetzt ein paar Dinge in meinen Gesprächen mit den Kunden oder auch in meinen Tests in den Kampagnen gesehen, auf die wir ganz dringend achten sollen und wo sich schon, sage ich mal, relativ klar ablesen lässt, was Best Practices sind. Nämlich einmal, wir stellen bei Lead Generation händisch ein, wie viele Preview-Seiten wir anzeigen lassen von unserem PDF. Das heißt, der User sieht, okay, das PDF ist 99 Seiten lang und jetzt kann ich selber, sage ich, definieren, ob es eine Seite ist, die der User sieht und es dann herunterladen muss, das wäre ja nur das Cover, oder ob es 3, 10 oder, sage ich mal, das komplette PDF ist. Das können wir alles händisch einstellen. Und da haben wir schon AB-Tests gefahren und es stellt sich raus, dass es am besten kommt, wenn wir so 30-40% des PDFs zeigen. Also wenn wir zu wenig zeigen, dann zeigen wir halt nicht, dass dieser Inhalt wirklich relevant ist. Oder eventuell stellt sich da auch Misstrauen ein, so nach dem Motto, ja okay, die haben sich jetzt 3 Seiten lang Mühe gegeben und danach ist dann nur Mist. Ja, um es so hart zu sagen. Wenn wir zu viel zeigen, eventuell hat dann der User so das Gefühl, ich habe jetzt schon alles gesehen, jetzt brauche ich es auch nicht mehr runterladen. Deswegen so in dieser Range 30-40% des PDFs, es waren in unserem Test 9 Seiten von einem White Paper, was 22 Seiten hatte. Das hat super funktioniert, das hat am besten funktioniert. Und es hat tatsächlich auch relativ die Standard-Anzeigenformate outperformed. Das heißt, es war wirklich sehr, sehr viel günstiger am Anfang. Aktuell haben wir da aber auch starke Fluktuationen drin. Es ist eine Beta-Phase. Wir wissen gar nicht so richtig, was LinkedIn da vielleicht noch so macht. Habe ich so das Gefühl, dass da vielleicht immer mal wieder an der Stellschraube gedreht wird im Backend von LinkedIn. Aber es hat sich wirklich gezeigt, am Anfang, wenn das so ausgerollt wird und funktioniert alles, dann ist das ein echt starkes Anzeigenformat. Abhängig natürlich davon, wie cool unser Content hinten dran ist, ne? Weil die Leute, die jetzt wirklich nur irgendwie, sage ich mal, ein White Paper haben mit 6 Seiten, wo 3 Sätze draufstehen irgendwie und die 3 Sätze ist einfach nur der Satz, kauft unser Produkt, die verlieren da jetzt natürlich, weil das wird sich niemand herunterladen und die können auch komplett verzichten auf die Generation im Grunde genommen. Das bringt keinen Wert für die Zielgruppe. Der Nachteil natürlich, bei Anzeigen im klassischen Sinne kann ich ja immer wieder Anzeigen hinterher schießen und sagen, jetzt verändere ich mal irgendwie das Image, was da auf der Anzeige drauf ist. Das kann ich jetzt halt nicht machen. Da müsste ich ja das ganze PDF umschreiben oder ein neues Cover irgendwie designen lassen. Das heißt, hier habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass sich da schneller so eine Ad-Fatigue einstellt und schneller diese Kampagne quasi durch ist in der Zielgruppe. Irgendwann haben die Leute halt alle dieses PDF mal gesehen und die Leute, die es runterladen wollen, haben sich dafür entschieden und der Rest will es halt nicht haben. Deswegen denke ich, wird da schneller sich so eine Ad-Fatigue einstellen. Grundsätzlich, sonst bei unserer Maßnahme da immer neue Anzeige. Aber das sind so diese einzelnen Sachen an sich total promising, was sich da irgendwie so zeigt. Und ich finde es richtig cool und ist halt sehr spaßig und einfach aufzusetzen auch und damit rumzutesten.
Sehr cool. Danke für deine Erfahrungen dazu, Dominik. Ich habe auch dazu eine Frage, die uns im LinkedIn-Workshop gestellt wurde. Und zwar kam da natürlich als allererstes die neugierige Frage, ja, und sind die Leads damit dann auch günstiger? Also ist das günstiger als alle anderen bisherigen Ad-Formate? Das finde ich eine interessante Frage. Meine Antwort darauf war, und das kannst du am Ende korrigieren oder kannst es bestätigen, die Erwartungshaltung ist langfristig nicht, dass damit die Leads günstiger werden, weil wir ja quasi den Content, den wir anbieten, schon vorne raus zeigen und damit halt viele Nutzer, die, wenn man nur eine ganz normale Single-Image-Ad sieht, wo ein Lead-Gen-Form hinter ist, schnell mal runterladen würden, vielleicht jetzt nicht mehr schnell auf Runterladen klicken, wenn sie die ersten 1-2 Seiten gesehen haben und sich denken, ah, das Thema ist vielleicht doch nicht das, über das ich mich informieren wollte. Also ich kann mir vorstellen, Alexander schüttelt schon den Kopf, weil ich bin gespannt, ob wir darüber diskutieren, aber ich kann mir vorstellen, dass wir über dieses Format halt einen gewissen Teil Streuverlust ausmerzen können, weil halt diejenigen, die mal eben schnell zufällig konvertiert hätten, jetzt nicht mehr mal mal eben schnell zufällig konvertieren, weil sie halt auf den Seiten irgendwas lesen, wo sie denken, ah, interessiert mich doch nicht. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, Leads werden nicht unbedingt günstiger dadurch, aber qualitativ hochwertiger, weil sie ja genau wissen, worauf sie sich einlassen. Das heißt, diejenigen, die sich da schon durchgeklickt haben und sich dann halt das Teil trotzdem runterladen wollen, die wissen ja schon ganz genau, was sie kriegen und die haben halt auch Bock. Deswegen finde ich das spannend und wäre tatsächlich dann auch so ein erster Schritt, wenn das komplett ausgerollt wird, mal auszuprobieren, verändert das wirklich die Qualität derjenigen, die wir darüber gewinnen können?
Also da kann ich direkt mal noch einen Gedanken dazu bringen, nämlich Lead ist ja nicht gleich Lead. Also wir tun immer so, als ob wir hier, also eine E-Mail-Adresse ist gleich die E-Mail-Adresse, aber dahinter steht ja auch wirklich noch ganz viel anderes. Und zwar, wie interagiert denn der User auch nachträglich oder wie offen ist der User nachträglich eigentlich für alle Maßnahmen, die folgen? Weil wir wollen ja als Advertiser sowieso nicht einfach nur E-Mail-Adressen generieren. Das wäre ja sowieso schon mal, sage ich, wir wollen ja Business generieren, wir wollen die Leute zu Sales bringen, wir wollen die ready machen, dass weitere Konversationen über unsere Lösungen und Dienstleistungen, Produkte in irgendeiner Form geführt werden können für Sales. Und ich denke, wenn sich Leute da direkt mit dem Inhalt und dem Dokument auseinandersetzen, weil sie schon 9 Seiten gesehen haben und sich entschieden haben, ja, ich will mehr lesen davon, ich will das haben, ich will mich mit dem Inhalt auseinandersetzen, dann ist es ja aber auch a priori mehr wert für die Sales-Abteilung, weil die können ja jetzt einfach sagen, hey, der hat sich ja das White Paper heruntergeladen und hat es auch gelesen. Weil das ist ja immer so die Metrik, die hier bei unseren ganzen Lead-Generation-Kampagnen so ein bisschen hinten runterfällt, ist, wir gucken, freuen uns immer, wenn die Leute sich da die Lead-Formulare ausfüllen, aber kein CRM aktuell, was ich kenne, wertet wirklich aus, wie viele der Downloader sich danach auch wirklich das White Paper angeguckt haben. Und ich denke mal, dass da eine relativ hohe Bounce Rate wäre, weil ich kenne mich selber. Ich lade Sachen runter und dann kommen die in meinen Download-Ordner, später lesen und weiß ich nicht, einmal im Jahr lösche ich den wieder. So, das ist alles irgendwie, was da vielleicht passiert bei vielen. Wenn das aber quasi schon dann eine viel stärkere Verbindung zu dem Inhalt geschaffen wird, dann funktioniert wahrscheinlich auch unser Funnel am Ende besser.
Es ist, habe ich den Kopf geschüttelt eben machen, aber ich wollte eigentlich in dieselbe Richtung argumentieren.
Es sah so aus. Beim Alexander ist es so, wenn er kritisch ist und wenn er der gleichen Meinung ist, hat er immer denselben Gesichtsausdruck. Das ist schwierig.
Ja. Verdammtes Botox. So, aber also zum einen würde ich genau mitgehen, sagen, hey, ich glaube, es ist eine Selektion, die stattfindet und wir werden qualitativ wahrscheinlich besser. Der andere Punkt, weiß ich nicht, wie der dazu steht, ist ja die Frage, erreichen wir dieselbe Audience, die sonst konvertieren würde? Denn wir werden ja bei jeder Lead-Gen-Kampagne können wir halt nur einen Teil der theoretisch Erreichbaren konvertieren, die tatsächlich bereit sind, über eine Lead-Gen-Kampagne zu gehen. Ein Teil wird immer skeptisch bleiben. Es gibt sehr sensitive Audiences, die dann skeptisch sind. Und vielleicht, wer weiß, erhöhen wir halt sozusagen nochmal die Akzeptanz für das Format innerhalb der Gesamtaudiences, also um es mal in Zahlen zu packen, die nicht echt sind, nur zur Verdeutlichung, 100.000 in der Audience, mit klassischen Lead-Gen-Maßnahmen können wir maximal 25.000 überzeugen. So. Und vielleicht sind es jetzt ja vielleicht 35.000, weil wir ein besseres, ein direkteres Produktversprechen geben können, weil klarer ist, was kommt, weil ne, die wir sonst nicht erreichen könnten. Das könnte halt auch, würde halt auch Preiseffekte dann am Ende nochmal haben. Und der Punkt, Dominik, den du nochmal gesagt hast, hinsichtlich des Testings, es ist ja jetzt nicht ausgeschlossen zu testen, aber wir testen halt auf einer anderen Ebene. Du kannst ja auch ein White Paper, also das Document, in verschiedenen Ausprägungen gestalten. Das ist binnenorganisatorisch, finde ich ganz interessant, weil es oft andere Leute sind, die das White Paper gestalten, als die Anzeigen gestalten. Hier sind wir jetzt aber, jetzt ist es in einem Dokument eigentlich, wo du ja aber auch das Cover ändern könntest oder eben die Headline, die vorne draufsteht, die ja schon das initiale Versprechen irgendwie gibt. Auf so einem Cover. Und da kannst du ja auch im Prinzip jetzt durchtesten, du hast vielleicht 2 Varianten, nur sind es eben 2 Varianten von einem Document, um zu sagen, was ist denn jetzt das bessere Ding? Ja, und das muss einfach an einer anderen, da muss man sich einfach anders organisieren. Testen geht weiterhin. Natürlich testen wir dann anders, als es bisher war, aber könnte ich mir auch vorstellen, dass man halt viel, viel lernt darüber, wie sollte so ein wir reden jetzt immer über White Paper oder sowas, es könnten ja auch andere Formate, so größere Kacheln oder sowas sein. Wie sollte das eigentlich verkauft werden, ja, damit es funktioniert?
Und letzter Punkt dazu, bevor wir noch über zwei andere Punkte sprechen. Es gibt jetzt, verdammt nochmal, keine Ausrede mehr, warum das Sales-Team am Ende den Content, mit dem wir Leads generieren, nicht kennt. Weil wir gehen im Prinzip bei solchen Formaten ja direkt mit unseren Waffen, nein, nicht Waffen, das ist ein blödes Wort, aber wir gehen ja quasi direkt raus mit dem Content, mit dem wir die Leute konvertieren. Das bedeutet auch für diejenigen, die hinterher dafür zuständig sind, dann die Leads, die wir gewonnen haben, irgendwie anzugehen, lest euch das doch mal durch. Also, ne, das, also ihr habt doch da dann jetzt ganz viele Argumente, Bezug zu nehmen im ersten Kontaktversuch. Vielleicht führt das auch dazu, dass man dann schließlich in dem Bereich stärker zusammenarbeitet.
Ich schieße da direkt rein und mache mit einer Idee quasi das schon wieder kaputt, diesen Vorteil, weil im Grunde genommen, wenn man sich das vorstellt, die Content Delivery, also im Sinne von, der User muss ja am Ende irgendwie, der füllt dieses Formular aus und der bekommt ja dann das PDF erst zugeschickt. So. Das heißt, eigentlich könnten wir das auch ausnutzen und, sage ich mal, das PDF, was wir hochladen, auch anders gestalten. Das könnte auch mehr anzeigenmäßig aussehen. Dann hätte man quasi vielleicht das in einem 1:1-Stil oder so, dass es halt ein bisschen schöner aussieht eigentlich innerhalb des im Feed und dann verändern wir das ein bisschen. Wenn derjenige das ausgefüllt hat, bekommt er ja erst per E-Mail nach einem Doppel-Opt-in eventuell sein PDF zugeschickt und wie das dann am Ende aussieht, kann ja dann ganz anders sein. Sollte man nicht ausnutzen im Sinne von, dass man dann gar nicht mehr das Versprechen eingeht, weil dann hat man am Ende einfach nur einen sehr unzufriedenen User, einen sehr unzufriedenen Lead generiert. Aber im Grunde genommen könnte man sogar da so angehen und noch ein bisschen rumspielen, ne? Also je nachdem, wie kreativ und wie viel Bock man jetzt hat, da Sachen auszuprobieren.
Aber das ist dann, also den Punkt finde ich vollkommen valide, dass man auch sagt, natürlich die Rezeption dort oder dass man soll ja was erkennen können, ne? Und muss da dann auch die Nutzungssituation bedenken und könntest Dinge einfach ein bisschen größer machen. Leichter lesbar, du könntest die Grafik ein bisschen anders machen. Du musst ja gar nicht am Inhalt verändern, du gestaltest ja auf eine Plakatwand anders als für Smartphone, ja. Und das ist, und so kannst du halt eigentlich ein optimales Nutzungserlebnis dann schon schaffen, wenn man das mitbedenkt.
Genau.
Ja, geil. Also insgesamt, wie sieht denn jetzt das Urteil dazu aus? Ist das so promising, wie wir ursprünglich gedacht haben? Oder wird es das? Ist ja noch nicht fertig, Dominik.
Ist nicht fertig, aber wenn das global ausgerollt wird und ehrlich gesagt, wenn ich mich recht erinnere, sind diese paar Zeitpunkte, also wurde es schon mal öfter kommuniziert, dass dieser Zeitpunkt eigentlich schon gekommen sein sollte. Also eigentlich sollte es eventuell schon für alle draußen sein. Ist es jetzt aktuell noch nicht, die Beta-Phase läuft noch. Ich denke, da müssen die noch im Hintergrund viel machen. Wenn es dann da ist, dann ist es eigentlich ein Format, was dann nicht mehr wegzudenken sein wird aus dem Feed, weil es einfach auch die Nutzung von relativ frischen Advertisern auf LinkedIn die Erstellung von Kampagnen so erleichtert und sag ich mal, ich hatte es mal genannt, cut the marketing bullshit, also sondern da ist halt dein PDF so, dass du hast jetzt keine Anzeige, die dich noch irgendwie versucht zu Bauchpinseln und dir Honig um den Mund war, lade das bitte runter und da sonst was verspricht, sondern wir schneiden diesen ganzen unauthentischen Kram eventuell raus und der User bekommt da seinen Inhalt. Das finde ich gut und das wird sich auch durchsetzen.
Yes, so. Also wird geil. So, freut euch. Nicht das Einzige, was sich ändert auf der Plattform, aber eine Sache natürlich, auf die wir uns besonders gefreut haben. Kommen wir doch noch mal zum nächsten Punkt, oder? Wollen wir noch mal über Audience Insights sprechen, Maren?
Ich habe auf die Überleitung gewartet. Eigentlich hat sich eine gute Überleitung angeboten, weil wir ja jetzt auch schon viel über das Thema Content gesprochen haben und ja jetzt dann die Frage nahelege, wer von euch beiden hat seine Benachrichtigungen nicht ausgeschaltet am Mac während der Podcast-Aufzeichnung?
Ich glaube, das ist Alexander.
Auf keinen Fall.
Genau, welche Frage lag nahe? Wie finden wir denn den richtigen Content, ist ja häufig die Frage, ne? Also wie finden wir denn das richtige Thema, mit dem wir unsere Zielgruppe ansprechen können? Und das ist ja, wir betonen das immer, einer der großen Hebel für den Erfolg oder Nichterfolg einer Kampagne, dass wir guten Content haben, der den Nerv der Zielgruppe trifft und der halt auch, ja, sagen wir mal, ein Problem der Zielgruppe löst, auf die Interessen der Zielgruppe zutrifft. Das können wir jetzt noch besser identifizieren, denn bei LinkedIn gibt es ein neues Feature, das sich da nennt, wie Alexander gerade sagte, Audience Insights. Und das ist cool. Das hat bei uns schon sehr viel Freude ausgelöst und bei unseren Kollegen von Meta sehr viel Neid. Denn wir kennen die Audience Insights noch von Meta aus dem Business Manager und dort sind sie verschwunden. Und jetzt gibt es sie wieder. Und zwar bei LinkedIn. Was sind die Audience Insights? Einmal ganz kurz erklärt. Die Audience Insights geben uns Informationen über gespeicherte Zielgruppen. Also wenn ich in einer Kampagne eine Zielgruppe zusammenstelle, anhand von unterschiedlichen Filterkriterien und schalte dann innerhalb dieser Zielgruppe eine Kampagne, dann kann ich, wenn ich sie gespeichert habe im Campaign Manager, mir über den Punkt Audiences die Zusammensetzung dieser Zielgruppe angucken. Da kann ich mir verschiedene Dinge anschauen. Ich kann mir angucken, mit welcher Form von Content interagiert diese Zielgruppe. Das heißt, welche Interessen sind in dieser Zielgruppe besonders stark ausgeprägt. Das heißt, ich bekomme nochmal neben meinen Targeting-Kriterien zusätzliche Informationen darüber, wenn ich nicht 100% der Zielgruppe interessieren sich auch für dieses und dieses Thema. Das ist tatsächlich ganz spannend, weil man damit ja A, das Targeting nochmal verfeinern kann oder B, eine zweite Testing-Kampagne aufsetzen kann, die vielleicht nochmal andere Interessen im Targeting mit beinhaltet oder C, mein Content, den ich vorne raus ausspiele, etwas stärker auf die Interessen anpassen kann, die ich hier sehe. Was kann ich da sonst noch sehen? Ich kann sehen, wie sich anhand von verschiedenen Standorten meine Zielgruppe verteilt. Ich kann außerdem auf die einzelnen Mitglieder runtergebrochen sehen, wo arbeitet diese Zielgruppe, also in welchem Tätigkeitsbereich besonders stark, wie ist so durchschnittlich die Anzahl an Berufsjahren, die die Zielgruppe schon zurückgelegt hat, aber auch welche Fähigkeiten hat die Zielgruppe. Und das finde ich schon sehr, sehr starke Informationen, die ich, wenn ich clever bin, gut nutzen kann, wie gesagt, für mein Targeting und auch für den Content, den ich dort ausspiele. Eine Sache, die ich ganz, ganz stark finde, ist, dass mir die Audience Insights anzeigen, welche Firmen stecken eigentlich da drin. Also ich kann quasi komplett eine Liste durchgehen, die mir anzeigt, Firma A, B, C, D, E, F bis weiß ich nicht, 1000 so viele, wie da drin sind, wie viele Mitglieder dieser Firma sind in meiner Zielgruppe enthalten, also wie groß ist der Anteil dieser Firma innerhalb meiner Audience und ich kann die komplett durchgehen, könnte mich theoretisch mit einem Vertriebskollegen hinsetzen und der könnte mir sagen, die sitzen, haben schon bei der Konkurrenz gesigned, die haben wir verloren, die haben wir schon als Kunden und wir könnten quasi zum Start der Kampagne schon komplett Unternehmen ausschließen, etwas, das wir bisher immer im Laufe der Kampagnen gemacht haben, ne? Also wenn wir gesehen haben, diese Firmen tauchen in den Demographics auf, dann haben wir regelmäßig so Auswertungen gemacht und gesagt, okay, die und die und die schließen wir aus, das können wir jetzt dann quasi direkt zum Start machen, indem wir uns einmal hinsetzen und sagen, wir sehen, diese Firmen sind im Targeting drin, die schließen wir aus. Geil, also wie mega ist das denn?
Yes, warum ist das so geil? Also aus ganz vielen Gründen, glaube ich, der letzte Punkt, den du gesagt hast, da muss man, glaube ich, nochmal sagen, das hilft halt, so Fehl-Learnings auch nochmal zu vermeiden, ne, die initial kommen. Denn die Companies, mit denen wir im Geschäft sind, sind natürlich am ehesten geeignet, über Kampagnen auch nochmal auf Kampagnen zu reagieren, eigentlich falsche Signale zu setzen für den Algorithmus. Und das dadurch, dass wir die ausschließen können von Beginn an, machen wir das, glaube ich, schon mal, verhindern wir das schon mal. Und das andere, diese ganze Detektivarbeit, ich meine, die immer so geschwänzt wird, wo dann irgendwie im Vorfeld einer eine lustige Persona gebildet hat, wie er sie gerne hätte, ja, so dieses so, holala, ich glaube, unsere Zielgruppe ist so und so und so und ich trinke morgen einen lauwarmen Kaffee und bla 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 und so weiter und dann sagt man, ja, und mach mal Targeting darauf basierend, das lässt sich jetzt im Prinzip überprüfen, beziehungsweise viel, viel genauer angehen. Genau. Du hast schon gesagt, für Targeting und auch für die Content-Produktion. Wie das erste Feature, wo wir gesagt haben, es gibt keine Ausrede mehr für schlechten Content oder schlechter Content wird viel schneller auffallen, so haben wir jetzt auch hier wieder ein geiles Instrument, wo man sagen kann, beschäftige dich im Vorfeld damit. Also das ist alles Teil von der Planungsphase. Lerne so viel, wie es irgendwie geht. Wir sagen immer, sprich mit den Kollegen in Sales, die schon irgendwie damit zu tun, mit den Kunden zu tun haben. Aber hier gibt dir LinkedIn auch nochmal ein geiles Instrument, dass du einfach noch mehr lernen kannst im Vorfeld und damit Fehlhypothesen vermeidest. Ich find's mega. Ich freue mich sehr.
Ja, ich finde es auch mega. Und es wird am Ende auch wieder dazu führen, dass sich, glaube ich, die Schere zwischen sehr, sehr, sehr guten LinkedIn-Marketern und Performance-Kampagnen und denen, die so geht so sind, noch stärker auseinander driften wird, quasi, weil diejenigen, die halt wirklich all diese Informationen nutzen, sich täglich angucken und damit arbeiten, die werden am Ende auch erfolgreichere Kampagnen fahren. Das ist einfach so. Das erzählen wir nicht, weil wir das gerne verkaufen möchten und in irgendeiner Form Provision von LinkedIn bekommen, sondern weil wir selber wissen, der Schlüssel zu qualitativ hochwertigen Leads ist eine gute Kenntnis der Zielgruppe und vor allem halt auch einfach Content, der der Zielgruppe Mehrwert liefert. So, und daran müssen wir arbeiten, das ist wichtig. Und genau, dabei hilft uns einfach ein solches Tool enorm. Es wird ja auch noch weiterentwickelt werden, hat mir ein ganz, ganz kleines LinkedIn-Vögelchen gezwitschert. Es ist wohl in Planung, dass es für nächstes Jahr dann noch spannendere Insights geben wird, so dass wir diese Informationen vielleicht auch schon bekommen in dem Moment, in dem wir die Kampagne noch nicht geschaltet haben, sondern die Zielgruppe einfach erstmal zusammenstellen. Also da arbeitet LinkedIn, finde ich, an einem sehr guten Punkt, der uns ja im Vorhinein schon hilft zu verstehen, an welche Zielgruppe gehen wir denn ran und schon bevor wir die Kampagne überhaupt starten, uns Hinweise gibt über den Content, den wir planen könnten. Also da gibt es keine Ausrede mehr darüber, dass man nicht weiß, welcher Content für die Zielgruppe relevant ist.
Und es ist geil, weil so viele Leute sagen, ja, die Plattform ist so teuer. Aber umso wichtiger ist es ja, dass ich irgendwie Schwachsinnsausgaben vermeide.
Ja.
Ne? Und es gibt einfach mehr Instrumente jetzt, damit man einfach dumme Fehler vermeidet. Und ja, was mit dem Tool auch möglich ist, auch wenn du daran denkst, hier macht diese Insights nutzbarer auch im Zusammenspiel zwischen Marketing und Sales. Es gibt, glaube ich, noch ganz viel. Die Produktwelten sind ja leider so hart getrennt auf der Plattform, aber da sind echt noch, ist noch ganz, ganz viel Musik drin. Sehr, sehr geil. Das ist auch was Geiles. Gibt es noch was Geiles? Ich glaube schon.
Ich glaube, es gibt noch einen letzten Punkt für diejenigen unter uns, die sich gerne in Daten reinarbeiten.
Es ist noch. Wir kommen gleich dazu, aber warum freut mich das, auf das wir jetzt so kommen? Weil wir immer sagen, die Plattform ist einfach zu dumm. Also nicht, weil der Algorithmus nicht gut funktioniert, sondern weil sie zu wenig Daten hat. Also LinkedIn selbst hat immer zu wenig Daten. Deswegen sind halt Optimierungen, deswegen treiben wir einen irren Aufwand, um am Ende Kampagnen zu bauen, die, wo uns der CPL jetzt nicht wichtig ist, sondern das, was hinterher passiert, wo der Wert entsteht, um das zurückzuspielen. Und das ist das Kernthema. Nicht wie schaffe ich die günstigste Kampagne, sondern wie schaffe ich Kampagnen, die tatsächlich Wert im Unternehmen schaffen. Und dafür braucht die Plattform mehr Daten. Und das ist meine Miniaturüberleitung zum Thema, der Begriff klingt dann wirklich klein gegen das, was es bedeutet, Offline-Conversions. Wer mag denn was dazu sagen?
Ja, Offline-Conversions, was ist das eigentlich? Dominik, kannst du das besser erklären als ich?
Also im Grunde genommen ist es ja so, dass wir schon, sag ich mal, paar Möglichkeiten haben, automatisches Tracking irgendwie zu implementieren. Die Conversions werden dann angezeigt in der Conversion-Übersicht. Jetzt ist es aber natürlich so, dass es auch Conversions gibt, die irgendwo anders stattfinden können, die wir irgendwie bisher nicht ins System zurückspielen konnten. Die können wir jetzt über einen CSV-Import quasi hochladen und sichtbar machen. Das ist eigentlich so grob das Feature. Also wir können jetzt einfach die Conversions, die stattfinden, egal was, können wir jetzt eigentlich sichtbar machen und direkt auf die Kampagnen zurückführen?
In meinem Kopf hat sich da so eine Idee rauskristallisiert, dass man ja theoretisch jetzt sagen könnte, ich lade Offline-Conversions bei LinkedIn hoch in Form von zum Beispiel, ich exportiere Leads oder Lead-Informationen von Leads, die sich in einer anderen Lifecycle-Stage befinden, spiele die an LinkedIn rüber und kann dann quasi tracken, welche meiner Kampagnen generieren denn besonders viele Leads, die sich von zum Beispiel MQL zu SAL oder SQL verändern. Habe ich da einen Denkfehler oder ist das ein Weg oder eine Möglichkeit, diesen Weg zu gehen? Stelle ich jetzt live die Frage an meine beiden Kollegen.
Und dann überlasse ich Alexander den Vortrag.
Team B2B ist auch einfach also. Herzlich willkommen bei den Datenexperten.
Genau.
Also sehe ich auch so wie du. Wo ist das besonders wichtig? Ja, nochmal, also muss man nochmal sagen, diese Funktionalität, wenn ich eben die Setups, die hinter LinkedIn liegen, sind ja sehr unterschiedlich, ne? Es gibt Unternehmen, die ihr CRM, weil sie ein CRM haben, das vernünftig ist, irgendwie direkt angebunden haben und Daten eben auch zurückspielen können. Nichtsdestotrotz, bei manchen ist das nicht der Fall. Und dann kommt das ja auch noch mehr zum Tragen, was du gesagt hast, Maren. Das heißt irgendwie hier, es gibt so viele Arten, wie Unternehmen weiterqualifizieren. Wenn das nicht CRM getrieben ist oder nicht angebunden ist, dann ist das natürlich genau der Punkt, um festzustellen, um der Plattform ein Signal zu geben, hey, das, was hier passiert ist, war wertvoller als das, was da passiert ist, ganz egal, was du bisher wusstest. Es wäre ja auch noch das Thema, dass einfach ein CS, also das kann man ja bestimmen, was für Conversions das sind. Wir hätten in irgendeiner Form wirklich Offline-Conversions, irgendwas mit Messe oder so, ne? Mhm. Auch möglich, dass man solche Daten einfach nochmal hinzufügt. Das kann ja auch ein relevanter Vertriebskanal sein, wo man sagt, hier war nochmal ein Touchpoint, es gibt ganz viele Möglichkeiten, glaube ich, wie man das am Ende verwenden kann. Mit dem Gesamtziel, lass die Plattform zu besseren Entscheidungen kommen, beziehungsweise mach es transparenter für uns, was jetzt am Ende tatsächlich Wert hat. Ne? Aber Lifecycle Stage ist für mich auch ein klares Thema dabei. Man kann den Wert, finde ich, also grundsätzlich davon, dass man sich das anguckt, was nach LinkedIn passiert, nach den Kampagnen, kann man nicht überbetonen, weil das den Unterschied macht zwischen dem Versprechen, komm, ich hole die günstigst möglichen Leads und wir bemühen uns wirklich darum, Business Value zu generieren. Ne? Und das ist, das eine ist auch Arbeit, die Leads möglichst günstig zu machen, aber es führt halt, und wir haben das ja auch schon, Dominik, du hast es ja auch vor kurzem noch beim Kunden nochmal sehr, sehr deutlich gesehen, die auf der Plattform günstigste Kampagne war die deutlich weniger gebracht hat in Bezug auf weitergehende Qualifizierung und am Ende Business Impact, ne?
Genau, also das ist halt total cool, dass wir das halt in der Plattform sichtbar machen können halt.
Ja.
Aber gleichzeitig auch, ich wäre super froh, wenn wir das wirklich 1:1 sehen würden und die Plattform uns das so darstellen würde, dass ich am Ende wirklich die Preise, also dass ich im Grunde genommen meine ganze Auswertung im Ads Manager machen kann. Aber aktuell sind ja auch so ein paar Sachen noch schwierig, dass wenn ich allein diesen Conversion-Split irgendwie mir anzeigen lassen möchte, dass es auch da nicht immer dazu führt, dass mir der Preis pro jeweiliger Conversion angezeigt wird, sondern die einfach alle nur zusammen addiert werden oder es wird dann Durchschnitt gerechnet oder so, was uns dann am Ende absolut gar nichts weiterbringt. Also ja. Da ist natürlich, Daten sind halt nur gut, wenn sie uns irgendwie auch einen Einblick dann am Ende geben und wir das wirklich dann auch auswerten können. Deswegen sollte sich jeder, der das benutzen möchte, sich ganz klar überlegen, okay, die Daten, die ich da reinspiele, wie mache ich die am Ende sichtbar oder füge ich die in mein Reporting ein, was gucke ich mir da eigentlich an, damit das am Ende auch Sinn ergibt. Also ich habe ein ganz klares Beispiel von einem Kunden, wo das super, super, super toll funktioniert, weil die haben ein recht, ja, sag ich mal, anstrengendes LinkedIn-Setup, was einfach wie die White Paper am Ende heruntergeladen werden. Die können das nicht anbinden mit Lead Generation und machen deswegen Landing Pages, ganz klassisch mit einem Formular auf der Seite. So, jetzt können wir aber diese Conversion, werden zwar angelegt, aber wir sehen einfach in deren CRM, dass diese Conversions, die tatsächlich stattfinden und die LinkedIn im automatischen Tracking uns anzeigen, absolut nicht übereinstimmen. Das heißt, da haben wir wirklich einen Verlust von fast 60-70%. Das geht halt so nicht. So kann ja niemand arbeiten. Deswegen halt die Möglichkeit. Was lachst du da, Marc? So kann niemand arbeiten. Wenn ich
so kann ich auch nicht arbeiten hier.
So kann ich auch nicht arbeiten. Jetzt komm ich hier hin, jetzt guck dir die Scheiße an. So, aber das ist wirklich so, dass wir da halt einfach über den CSV-Import ja einfach das sichtbar machen können. Und ab dem Zeitpunkt brauchen wir dann nicht hinten dran noch eine riesengroße Excel, alle Daten in eine Excel reintun, in unser Dashboard und alles händisch auswerten und dort 2 Stunden vergeuden, nur um irgendwie die Daten zu arrangieren, sondern das würde jetzt wirklich aktiv helfen, Zeit einzusparen. Das finde ich gut. Für viele ist aber ja einfach die Lösung, hey, versucht doch einfach alle Conversions einfach auch über eine Integration irgendwie einzuspeisen. Das heißt, wenn ich Lead Generation mache und hinten dran CRM habe, wie zum Beispiel HubSpot, dann kann ich das ja, also dann ist es ja 1:1, was dort rüberkommt. Und die Synchronisation funktioniert da auch wahnsinnig gut. Und ich kann ja auch im CRM das alles auswerten und habe da 1:1 die Zahlen. Deswegen auch da ist die Frage, okay, wo möchte ich denn eigentlich alles sichtbar und auswerten? Ne? Wenn ich das in CRM eigentlich machen möchte und sage, das ist meine Single Source of Truth, dann fahren da bestimmt ganz, ganz viele Advertiser besser mit.
Mhm. Ja. Es zeigt halt, finde ich, um es einfach mal ganz positiv zu sehen, es zeigt so ein bisschen die Sensibilität der Plattform, dass das, was dass sie weiß, für viele ist das, was danach passiert, erst relevant. Ne? Also, dass es dieser Blick nach hinten gehen soll und dass es irgendwie möglichst für alle zur Verfügung gestellt werden soll. So. Das finde ich erstmal gut, weil das lange Zeit nicht so war, muss man sozusagen. Und am Ende angekommen ist es natürlich trotzdem nicht. Die Plattform wird jetzt ja auch nicht komplett irgendwie nachgelagerte Tracking-Mechanismen jetzt darin abbilden, oder Attributionsthemen, bla bla, sonst lösen in komplizierten Customer Journeys. Trotzdem erstmal finde ich, wir haben jetzt über 3 Sachen gesprochen, die wir eigentlich alle im Grundsatz ganz gut finden. Das ist nicht immer der Fall.
Das gut. Stimmt.
Ne, das ist ja nicht alles Gold, was entwickelt wird.
Ja, aber ich finde, all das zeigt einfach, um es mal zusammenzufassen, wie LinkedIn sich gerade auf einem Entwicklungsweg befindet, der uns eigentlich insgesamt happy machen sollte. Es geht stärker in Richtung Content, qualitativem Content. Sie arbeiten sehr stark daran, dass das ganze Thema Targeting und auch das ganze Thema Data verbessert wird. Wir haben ja schon über den Business Manager gesprochen in einer anderen Folge, die man sich ja hier auch anhören kann, überall, wo es Podcasts gibt. Und um da auch nochmal den Ausblick zu geben, der Business Manager wird sich auch, so sagt LinkedIn, zu einem Tool entwickeln, das uns zum Beispiel helfen wird, bessere Cross-Platform-Reportings zu erstellen. Also es soll dort auch eine bessere Integration zum Beispiel an CRM-Systeme dann geben. Und also all diese Entwicklungen finde ich super, weil sie führen irgendwann dann dazu, dass wir ein sehr starkes Tool haben, was uns hoffentlich helfen kann, Kampagnen zu optimieren über die gesamte Buyer's Journey hinweg, mit Daten, die wir an jedem Step dieser Journey auswerten und analysieren können. Und das kann sehr, sehr spannend werden.
Es spielt, Punkt. Deckt sich ja komplett mit dem, wie wir eigentlich arbeiten wollen. Keine Ramsch-Kampagnen, möglichst viel lernen über den Customer, tatsächlich Wert geben für Prospects, wertigen Content rausgeben und das Ganze eben auch nachvollziehbar messbar zu machen. Mhm. Alles mega. So. Dominik, berühmte letzte Worte.
Habt noch ein schönes Wochenende, weiß ich nicht.
Je nachdem, wann ihr das hört, aber das
nächste. Ja, genau, stimmt. Also ganz kurz vergessen, wie Podcasts funktionieren. Also je nachdem, habt einfach einen schönen Tag oder eine schöne Nacht. Also keine Ahnung, wann ihr es halt hört. Ne?
An welchem Tag nehmen wir auf? postet das unter diesem. Ah nee, auf Spotify kann man auch nichts kommentieren. Oh Mann!
So. Ganz reinreiten noch einmal, aber da kam ja schon das Stichwort, es ist interessant, man kann diesen Podcast ja auf ganz vielen verschiedenen Plattformen sich reinziehen.
Da hast du dieses coolste Wort gesucht, ne? Also, da kann man sich den Podcast mal richtig fresh reinziehen. So.
Ja, okay. Ja, wie an der Currywurstbude, ey. Ich zieh mir eine Currywurst rein und einen Podcast.
Ich weiß nicht, was du machst, ob du dich zum Gebet niederkniest, um den Podcast anzuhören.
Ich mach mir immer eine
Kerze. Alexander, du musst den Bogen immer überspannen, ey, wirklich.
Ja, ist ein Talent. So. Ihr hört ihn, ihr habt ihn also schon gefunden. Interessant ist, dass man ihn auf den meisten Plattformen übrigens auch bewerten und abonnieren kann, was krass ist, weil dann wird man informiert, wenn es eine neue Folge gibt. Und wenn ihr sagt, diese Folge hat uns mir bereits sehr gut gefallen und ich möchte mehr davon, dann wäre das zum Beispiel ein krasser Schritt. Wenn ihr sagt, das fand ich eigentlich nicht so gut, dann würde uns eine Nachricht freuen. Denn wir möchten es ja noch besser machen als bisher. Fehlt noch irgendwas?
Nein. Ich finde, das war gut. Vielen Dank.
Vielen Dank. Und euch einen schönen Tag.
Tschüss. Auf Wiedersehen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr wollt, abonniert uns auf iTunes oder Spotify und bewertet uns gern. Und wenn ihr Hilfe braucht, damit eure Kampagnen fliegen lernen, bucht einfach eine kostenfreie Strategie-Session. Den Link findet ihr in den Shownotes.